Liebe Hörer und Hörer, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Hüseyin Bol
und Alef Arman. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten unser Interview mit Bernd Seiser zum DX-Treffen in Ottenau. Danach geht es weiter mit unserem Programm Thema des Tages, Köstliches aus dem Balkan und Streetfood Türkiye.
Nachrichten.
Das Regionalberufungsgericht Ankara hat entschieden, dass die Kontrolle über die größte Oppositionspartei Türkiyes, die Republikanische Volkspartei, kurz CHP, nach der Annullierung des 38. ordentlichen Parteikongresses vom November 2023 vorläufig wieder an den früheren CHP-Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu und dessen Parteiführung übergehen soll. Das 36. Zivilsenat des Regionalberufungsgerichts Ankara erklärte den Parteitag vom 4. und 5. November 2023, auf dem Özgür Özel zum Vorsitzenden gewählt worden war, wegen absoluter Nichtigkeit für rechtsunwirksam und annullierte ihn rückwirkend ab dem Datum seiner Durchführung. Zugleich ordnete das Gericht an, dass Özgür Özel sowie die auf dem Parteitag gewählten Mitglieder des Zentralen Exekutivrates, des Parteirates und des Hohen Disziplinarrates bis zur Rechtskraft der Entscheidung vorläufig ihres Amtes enthoben werden. An ihre Stelle sollen Kemal Kılıçdaroğlu sowie die vor dem Parteitag vom November 2023 amtierenden Parteigremien ihre Funktionen bis zu einer endgültigen gerichtlichen Entscheidung kommissarisch weiter ausüben. Der Beschluss erfolgte nach Abschluss des Berufungsverfahrens gegen das Urteil des 42. Strafgerichts erster Instanz in Ankara vom 24. Oktober 2025 in dem Verfahren über die Annullierung des CHP-Parteikongresses.
Außenminister Hakan Fidan wird am NATO-Außenministertreffen in der schwedischen Stadt Helsingborg teilnehmen. Wie aus Kreisen des türkischen Außenministeriums verlautete, wird Fidan am Rande des Treffens voraussichtlich auch mehrere bilaterale Gespräche führen. Bei dem NATO-Außenministertreffen sollen insbesondere die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Iran sowie die Lage in der Straße von Hormus und deren Auswirkungen auf die euroatlantische Sicherheit und das globale Sicherheitsumfeld erörtert werden. Darüber hinaus sollen auch die Südpolitik des Bündnisses sowie weitere aktuelle Entwicklungen im euroatlantischen Raum, insbesondere der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, auf der Tagesordnung stehen. Das Treffen beginnt am 21. Mai mit einem informellen Arbeitsabendessen im Rahmen des NATO-Ukraine-Rates. Daran werden auch der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha sowie die EU-Außenbeauftragte und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Kaya Kallas teilnehmen. Fidan wird bei dem Abendessen die Unterstützung von Türkiye für die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine bekräftigen und auf die diplomatischen Bemühungen Ankaras zur Beendigung des Russland-Ukraine-Krieges eingehen. Am 22. Mai wird das NATO-Außenministertreffen mit einer Sitzung fortgesetzt, an der ausschließlich die Außenminister der 32 NATO-Mitgliedstaaten teilnehmen. Da es sich um das letzte NATO-Außenministertreffen vor dem NATO-Gipfel in Ankara handelt, wird Fidan die Bündnispartner über die Vorbereitungen für den Gipfel in Ankara informieren. Dabei wird der türkische Außenminister die Erwartungen Ankaras an den Gipfel darlegen und die Bemühungen von Türkiye hervorheben, den Gipfel zu einem hochrangigen Treffen zu machen, das die Einheit und Geschlossenheit der NATO bekräftigt.
Die USA haben im Irankrieg über 40 Militärflugzeuge verloren. Ein neuer Bericht des US-Kongresses legt die schweren Verluste der amerikanischen Streitkräfte seit Beginn der Operation Epic Fury offen. Seit dem Start der Operation am 28. Februar, die mit der Tötung des iranischen geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei begann und zur Blockade der Straße von Hormus sowie zu einem regionalen Krieg führte, seien insgesamt 42 amerikanische Militär Luftfahrzeuge abgestürzt, abgeschossen oder schwer beschädigt worden. Die verlorenen Kampfflugzeuge umfassen 4 F-15E Strike Eagle Kampfjets, einen F-35A Lightning, 2 Tarnkappenjäger, einen A-10 Thunderbolt 2, 7 KC-135 Kampfflugzeuge, ein E-3 Sentry Avax Aufklärungsflugzeug, 2 MC-130J Transportflugzeuge, einen HH-60V Rettungshubschrauber sowie 24 MQ-9 Repair-Drohnen und ein MQ-4C Triton Hochaltitude-Aufklärungsdrohne.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Gesundheitszentrum in der Ortschaft Hanavir, nahe der südlibanesischen Stadt Tiros, sind in der Nacht trotz der geltenden Waffenruhe 4 Menschen getötet worden. 2 Sanitäter wurden verletzt. Wie die libanesische staatliche Nachrichtenagentur NNA berichtete, griffen israelische Kampfflugzeuge ein Gesundheitszentrum der Islamischen Gesundheitsorganisation in Hanavir an. Bei dem Angriff kamen 4 Menschen ums Leben, 2 Mitarbeiter des Rettungsdienstes wurden verletzt. Nach den jüngsten Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Todesopfer infolge der seit dem 2. März andauernden israelischen Angriffe trotz der Waffenruhe auf 3089 gestiegen.
Bei einer Flugshow auf der Mount Home Air Force Base im US-Bundesstaat Idaho sind am vergangenen Wochenende 2 Kampfjets der US-Marine in der Luft zusammengestoßen. Der Vorfall wirft erneut die Frage auf, ob es vertretbar ist, dass das Pentagon teure Militärflugzeuge und deren Besatzung für öffentliche Spektakel einsetzt. Das Unglück ereignete sich während der Veranstaltung Gunfighter Skies und betraf 2 EA-18 Glover, spezialisierte Kampfflugzeuge für elektronische Kriegsführung, die auf dem Modell FA-18 basieren. Alle 4 Besatzungsmitglieder konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Lediglich ein Pilot musste mit leichten, nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ein Passagier der Demokratischen Republik Kongo ist trotz neu eingeführter Ebola-Reisebeschränkungen versehentlich an Bord eines Air France-Fluges gelassen worden. Daraufhin musste das Flugzeug seine Route ändern. Die Maschine war von der französischen Hauptstadt Paris in Richtung US-Stadt Detroit gestartet, musste jedoch außerplanmäßig im kanadischen Montreal landen, nachdem die US-Zollbehörden die Landegenehmigung verweigert hatten. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde erklärte, dass dem betreffenden Passagier im Rahmen des neuen Reisebeschränkungen zur Eindämmung des Ebola-Risikos eigentlich das Boarding hätte untersagt werden müssen. In der Mitteilung hieß es, die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hat entschlossen gehandelt, indem sie dem Flugzeug mit diesem Passagier die Landung am Detroit Metropolitan Wayne County Airport untersagt und die Maschine nach Montreal umleitete. Die US-Gesundheitsbehörde sowie das Heimatschutzministerium haben angesichts des neuen Ebola-Ausbruchs in Ost- und Zentralafrika vorübergehende Schutznahmen eingeführt, um eine Einschleppung des Virus in die Vereinigten Staaten zu verhindern.
Meine Damen und Herren, von der Stimme der Türkei hörten Sie die Nachrichten.
Meine Damen und Herren, Sie hören Mustafa Ceceli Aşktan Giderken.
Terk eder insan aslında aşktan giderken.
Bir varmışız bir yokmuşuz, masalmışız, yaş almışız derken. Evet doğruydu gitmen, er geç ayrılacaktık zaten. O gönlün oldu mu, soğudu mu için? Bir cevap buldum mu, neden, nasıl,
için.
Maslas var adını, duyan yok feryadını. Bağır, çağır. Al tacını, tahtını, bin defa, yüz bin defa. Hayır, hayır. Bas bas bağır adını, duyan yok feryadını. Bağır, çağır. Al tacını, tahtını, bin defa, yüz bin defa. Ne kışmışım bir bakmışım yalancı baharmışım. Zamanı bölmüşüm çok ölmüşüm ben neler görmüşüm.
Ne varmışım ne yokmuşum sanki bitmez bir oyunmuşum. Çığlık çığlığa susmuşum ertelenmiş unutmuşum.
O gönlün oldu mu, soğudu mu için? Bir cevap buldum mu, neden, nasıl, niçin?
Bas bas bağır adını, duyan yok feryadını. Bağır, çağır. Al tacını, tahtını, bin defa, yüz bin defa. Hayır, hayır.
Bas bas bağır adını, duyan yok feryadını. Bağır, çağır.
Al tacını, tahtını, bin defa, yüz bin defa. Hayır, hayır.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus dem Studio in Ankara. Am anderen Ende der Leitung habe ich den lieben Bernd Seiser. Wie Sie wissen, hat am 16. Mai 2026 das DX-Treffen in Ottenau stattgefunden. Und der liebe Bernd wird uns jetzt darüber erzählen. Ja, Bernd, bevor wir jetzt erstmal so richtig loslegen und du uns erzählst, was ihr gemacht habt am Wochenende. Ja, wie geht es dir überhaupt und wie ist das Wetter in Deutschland?
Ja, wir hatten leider sehr schlechtes Wetter am Samstag bei unserem Treffen. Das war der kühlste Tag im Mai.
Wow.
Und am Sonntag hat sich das Wetter etwas leicht erwärmt. Und dann waren noch drei, wo praktisch am Sonntag noch da waren. Die hatten dann einen schönen Spaziergang miteinander, mit mir unternommen, durch Ottenau und auch noch ein bisschen durch die Natur, durch den Wald und die Feldwege.
Aha, du hattest schon alles vorbereitet. Wie viele Leute wollten kommen und wie viele Leute sind wirklich gekommen?
Ich hatte in diesem Jahr mehr Absage als Zusage, aber insgesamt war genau wie schon letztes Jahr wieder 24 Personen bei dem Treffen.
Ja, da kann man ja eigentlich sich nicht beklagen, denn letztes Jahr waren genau 24 und dieses Jahr genauso viele Teilnehmer. Ist doch eigentlich gut.
Also wir waren damit sehr zufrieden. Mhm. Es hat jedem gefallen. Wir brauchen keinen Rekord mehr aufstellen, wie man schon mal hatte vor einigen Jahren, wo zwischen 45 und 50 Leute teilgenommen haben. Das wäre dann auch sehr, sehr eng geworden in der Murkstube. Aber bei 24, da hatte jeder genügend Platz.
Mhm. Und was stand alles auf dem Programm?
Erzähl dir mal am besten von dem ganzen Treffer. Und wie gesagt, das Treffer fand letzten Samstag am 16. Mai statt mit der Beteiligung von 24 Personen aus Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Thüringen, Belgien und den Niederlanden. Nach der Begrüßung erfolgte die Übermittlung der zum Treffen eingegangenen Grüße von verhinderten Radiofreunden und deutschsprachigen Redaktionen. vermittelte die Grüße von weiteren Hörerfreunden, darunter auch Grüße von Andreas Bündig während seinem Live-Anruf am Samstagnachmittag und bedankte mich bei allen Sendern und bei der Presse für die Hinweis auf unser Treffen. Hinweise gab es in zahlreichen Radiostationen, darunter aus Taiwan, Deutschland, Albanien, Armenien, Belarus, Ecuador, Kanada, Korea, Rumänien, Türkei und USA. Radio Taiwan International, die Stimme der Türkei, Popshop Radio und Radio HCJB übermittelten akustische Grüße an die Teilnehmer des Hörertreffens, die von Manfred Korn, der euch ja besucht hat, dann auch eingespielt wurden. Wir gedachten den leider seit dem letzten Treffen verstorbenen Hörerclubmitgliedern, Familienangehörigen und Radiofreunden wie Bela Bode, Josef Zimmermann, Ernst-Jürgen Schulwitz, Els Verbruggen, Karl Lages, Frau Braun, das ist die Mutter der bekannten RAI-Redakteurin Ryan Braun, Margot Stegmüller, Hans-Friedrich Dumreser, Peter Müller, Monika Kuhn und Annette Breuden-Borbig, die Witwe von unserem bekanntesten Hörerclub-Mitglied Christoph Breuden-Borbig. Neben den Mitgliedern vom RTI-Hörerclub Ottenau und vom Kurzwellen-Hörerclub Murgtal nahmen auch Mitglieder von weiteren DX-Clubs wie ADDX, AGDX, Berliner Empfangsamateure, RTI-Hörerclub Berlin und WWDXC teil. Es erfolgte die persönliche Vorstellung der Teilnehmer. Viele kennen die Namen aus Hörerpostprogrammen. Jetzt können Sie auch unsere Gesichter den Beiträgen zuordnen. Mal ist die Vorstellung am Anfang des Treffens vorgesehen, da aber nicht alle schon um 10 Uhr UTC in der Murgstube sein konnten, haben wir diesen Teil diesmal etwas nach hinten verlegt, bis alle da waren. Für fünfmalige Teilnahme an den Murgtal-Treffen wurden Armin Herdkorn, Marit und Wim Hamann sowie für zehnmalige Teilnahme Hans-Peter Themann, für 15-malige Teilnahme Erik Oeffinger und für 20-malige Teilnahme Alfred Albrecht geehrt. Drei Teilnehmer nahmen zum ersten Mal an diesem Treffen teil. Das ist also interessant. Wir hatten in all den 45 Treffen immer jemand dabei, wo zum ersten Mal teilgenommen hat. Also insgesamt nahmen bisher 410 verschiedene Personen an den überregionalen Treffen des Kurzwellenhörerclubs Murgtal teil. Manfred Korn und Agnes Rieger wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Es folgte ein Rückblick auf verschiedene ruhigbezogene Ereignisse seit dem letztjährigen Treffen sowie eine Vorschau auf die nächsten Termine. Das RTI-Hörertreffen am 30. Mai in Berlin, monatlichen Treffen der Berliner Empfangsamateure jeden ersten Donnerstag in Berlin, die monatlichen Treffen am 3. Donnerstag in Friedersdorf, den FIFA-WM-Contest vom RTI-Hörerclub Ottenau, den unser Hörerclub-Mitglied Nori Streichert organisiert und betreut, und auch auf den FIFA-Contest von WWDXC. Weitere Vorschau auf die Hemradio in Friedrichshafen, das DX-Camp in Österreich und das nächste dann 46. überregionale DX-Treffen am 15. Mai 2027 wieder in der Murgstube in Gaggenau. RTI-Redaktionsleiterin Jo Bihui freute sich über das 20-jährige Jubiläum ihrer RTI-Hörerclubs in Berlin und Ottenau sowie die am 17. Oktober in Taipeh bevorstehenden Feierlichkeiten zum Jubiläum 40 Jahre deutschsprachige Kurzwellensendungen aus Taiwan. Den ersten Teil des bisher vorbereiteten Jubiläumsbeitrags konnten wir schon sehen. Weitere Beiträge hat Bihui während des Treffens mit mehreren Hörerclub-Mitgliedern aufgenommen und wird dann rechtzeitig bis zum Jubiläum bearbeitet. Benedikt Groll führt derzeit zu diesem Jubiläum auch eine Umfrage durch und freut sich über eine große Beteiligung. Die ersten Antworten hat er schon erhalten. Es wäre nett, wenn sich unsere Hörerclub-Mitglieder auch als solche zu erkennen geben würden, denn Benedikt kann ja nicht wissen, wer alles unserem Hörerclub angehört. Manfred Korn hatte ja im Jahr die deutsche Redaktion von TRT und berichtete uns über seine Erlebnisse. Voraussichtlich gibt es am 21. Mai in der TRT-Sendung dazu auch einen Sonderbeitrag, sowie auch am 22. Mai der heute aufgezeichnete Bericht von dir mit unserem Interview zum Hörertreffen zu hören ist. Angesprochen wurde auch der Vorschlag von Nori, mal eine Wahl der schönsten EQSL durchzuführen. Favoriten dafür sind wohl Kreuches Radio, Henry Norman Show, PGFM, Popshop Radio oder weitere EQSL-Bestätiger. Änderungen gab es bei Radio HCJD. Gibt es Sendezeit für das DX-Programm um 9.30 Uhr UTC am Samstag und Sonntag ist leider entfallen. Botschaft des Heils nun nur noch am Sonntag zu hören. Ich habe auch einen Hinweis auf die Radiothek von Urfunk. Fast immer donnerstags um 19 Uhr Lokalzeit mit historischen Mitschnitten zahlreicher Radioprogramme. Urfunk ist ein Programm, das nur im Internet zu hören ist, aber auch unter Sehbehinderten und Blinden sehr beliebt ist. An dieser Stelle auch ein Gruß an unsere blinden Hörerclub-Mitglieder und die Dorfgemeinschaft, wo auch bei Museumsradio gut vertreten ist. Ein weiterer Gruß ich heute nach Istanbul schicken, an alle Fans des Sportclubs Freiburg. Das Spiel ist ja erst heute Abend, also bei Ausstrahlung dieses Interviews,
wissen wir schon
dann das Ergebnis.
Ja, genau, dann wissen wir schon das Ergebnis, wer gewonnen hat und wer verloren.
Aber ich bin auch Freiburg-Fan, viele unserer Teilnehmer sind Freiburg-Fans. Das war jetzt ein Pech von uns, weil wir wussten nicht bei der Planung im letzten Jahr, wann der letzte Bundesligaspieltag ist. Aber das ist uns schon mehrfach passiert, dass unser Treffer einfach auf den letzten Bundesligaspieltag gefallen ist.
Mhm.
Wir wissen nicht, wann der letzte Spieltag im nächsten Jahr ist. Wir haben uns halt jetzt schon festgelegt auf den 15. Mai. Kann uns natürlich genauso passieren, dass dies der Tag wäre, wieder mit dem letzten Spieltag oder vielleicht auch der Tag mit dem DFB-Pokalendspiel. Es sind halt dann immer zwei Sachen, wo da zusammenkommen, Fußballfans und Kurzwellehörer. Wir hatten eigentlich die Hoffnung, weil am Donnerstag war bei uns Feiertag Christi Himmelfahrt, ein langes Wochenende, dass da einige ein paar Tage Urlaub noch in unserer Gegend machen. Das haben auch einige gemacht, die schon Donnerstag oder Freitag gekommen sind. Am Freitag haben wir uns zu viert zusammengesetzt im Wohnmobil vom Wim und von der Marit, weil es einfach bei uns in der Pergola zu kalt war. Ein weiteres Thema beim Treffen war auch wieder seit einigen Jahren unberechtigt erhobene Zollgebühr und Auslagegebühr von Deutsche Post, DHL, für kleine Geschenke von den internationalen Radiostationen für ihre Hörer, ein Vielfaches des Werts vom Geschenk selbst übersteigt. Sabrina als KBS-Monitorin, 14,85 Euro Zoll für das KBS-Monitorgeschenk zahlen, Franz Schanzer 6,05 Euro für eine QSL-Karte von RTI. An dieser Stelle auch extra Grüße nach Altenkunstadt und nach Niederschrems. Auch in diesem Jahr konnte der RTI-Hörerclub Rodenau wieder neue Mitglieder gewinnen. Die technische Unterstützung an diesem Treffen bedanke ich mich bei Manfred Korn und Gerard Kopal. Der Termin für das nächste Treffen wurde auf den 15. Mai 2027 festgelegt. Wir bitten schon jetzt darum, sich das Datum vorzumerken und bei der Urlaubsplanung zu berücksichtigen. Für die Spenden zu unserer Tombola bedanken wir uns bei RTI, Radio Belarus, Gemeinde Gottes, DLF, TRT, Igal Benger, Hans-Jörg Wiener, Jutta und Kurt Brüstupa, Marit und Wim Hamann. Für die Bierspende bei Kai Samulowitz und den Berlinern Empfangsamateuren sowie für die Basler Leckerli bei Ehrenmitglied Manfred Theiler. In der Tombola hatten wir diesmal sehr schöne Preise. Poloshirts zum 40-jährigen Jubiläum der Deutschsendung von RTI, große Taschen von DLF und Welle, Umhängebänder für Schlüsselbund und Handy, Kugelschreiber, Bleistifte, Itzblöcke, Magnete, Mappen, Chips für Einkaufswagen, Stationswimpel, Bücher, CDs, Taschenlampen, Taschenmesser, Aufkleber und Süßigkeiten, Schokolade. Angeregt wurde auch, ob bei den schon am Freitagabend, 14. Mai 2027 Anreisenden ein Interesse steht, da in der Hauptstraße zu treffen. Das haben wir vor 2 Jahren begonnen und hat allen, wo schon am Vorabend gekommen sind und teilgenommen haben, sehr gut gefallen. Abgeschlossen wurde das Treffen dann am Sonntag, einem Spaziergang durch Oddenau und die Natur drumherum mit Armin, Hans-Peter, Wim und mir bei etwas milderem Wetter. Dabei konnte ich auch ein Waldstück und einige Streuobstwiesen von unserer Familie zeigen. Eine Anmerkung, häufigste Teilnehmer nach mir, allen 45 Teilnahmen waren Peter Hell und Manfred Theiler, Wels 24 Mal, Siegbert Gerhard 23 Mal, Alfred Albrecht, Birgit Denker, Josef Frieger 21 Mal, Horst Fass 17 Mal, Michael Bethke und Herbert Jörger 17 Mal, 16 Mal und Erik Effinger 15 Mal.
Ja, lieber Bert, das ist doch schon immerhin etwas. Ich finde das beeindruckend, dass man so eine Veranstaltung macht, alle Jahre wieder, und dass dann so viele Leute dann teilnehmen. Finde ich eine gute Leistung. Wie ist es dir danach ergangen? Also wie hast du dich danach gefühlt? Was für ein Bauchgefühl hattest du? Warst du zufrieden mit allem?
Ja, ich war zufrieden. Für das schlechte Wetter konnten wir nichts. Es war die erste Stunde etwas sehr laut in der Gaststätte, weil Leute an der Theke hatte sich, die Stammgäste an der Theke, die hatte sich recht lautstark unterhalten. So hat man nicht alles verstanden, was ich den Besuchern gesagt habe. Aber mit der Zeit wurden das dann weniger und wurde es leiser. Im letzten Jahr war das noch so, da war schönes Wetter. Dann sind die draußen auf die Terrasse gegangen. Aber mal war es halt so kalt. Ja, da konnte man das denen nicht zumuten, dass die da in der Kälte frieren.
Ja, leider hat man manche Sachen nicht in der Hand. Kann man nicht kontrollieren.
Dann ist das halt auch noch eine Raucherkneipe. Ja, also wir hatten einen Teilnehmer, der hat den Rauch nicht vertragen. Der ist dann, obwohl er eine sehr weite Anreise gehabt hat, schon nach einer halben Stunde wieder zurückgefahren. Das tut mir sehr leid.
Ja, natürlich. Kann natürlich passieren.
Aber ich muss dann sagen, ab 13.30 Uhr, wo praktisch nur wenige andere Gäste außer uns da waren, dann wurde da auch fast mehr oder gar nicht mehr geraucht.
Und was?
Das war schon die erste eineinhalb Stunde, war das schon ein bisschen schlecht.
Zu viel, ja.
Lautstärke, wenn die an der Theke immer dazwischen geschwatzt haben und so viel gequalmt haben.
Was planst du fürs nächste Jahr?
Das nächste Jahr plane ich eine Premiere. Wir haben ja neben der Sabrina haben wir noch eine weitere Euroclub-Sekretärin, die Claudia Buchner, die derzeit in Italien in Urlaub ist, die ich aber auch an der Stelle besonders grüßen möchte. Wird nächstes Jahr zum ersten Mal an unserem Treffen teilnehmen. Ich denke, das wird für die genauso ein Erlebnis sein, wie für unser am Samstag ernanntes Ehrenmitglied Agnes Rieger, die auch zum ersten Mal zu unserem überregionalen Treffen kommen will.
Bernd, willst du, bevor wir abschließen, jemanden noch grüßen?
Ich möchte alle Grüße, die jetzt da waren. Ich möchte aber jetzt nicht alle 24 Einzelnen aufnehmen, weil du hast ja gesagt, hat, das Studio wird gebraucht und wir ziehen das Interview jetzt nicht allzu sehr in die Länge.
Okay, danke schön für alles. Und es ist schön, dass du das immer konsequent durchführst, das DX-Treffen. Und wir wollen natürlich auch an dieser Stelle all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und all die DX-Teilnehmer, die an dem Treffen teilgenommen haben oder die natürlich auch nicht teilnehmen konnten, aber wollten, grüßen.
Ich möchte noch zwei Grüße loswerden, besonders an unsere Ehrenmitglieder vom Samstag, der Manfred Korn, der uns einen sehr schönen Reisebericht über seinen Aufenthalt in der Türkei und auch über den Besuch bei TRT vorgetragen hat. Und auch an Agnes Rieger, die überregionale Treffer ohne Unterbrechung wären ohne Agnes Rieger nicht möglich gewesen, weil in den zwei Jahren Corona durfte man sich ja aus Sicherheitsgründen nicht persönlich in der Gaststätte mit so vielen Personen treffen. Dann hat die Agnes das ermöglicht, dass wir uns zwei Jahre lang über Skype unterhalten haben. Und da hatten wir ungefähr auch so jedes Jahr eine ähnliche Beteiligung um die 25 Teilnehmer.
Ja, ist auch natürlich vom Vorteil. Ja, lieber Bernd, danke für alles.
Ich bedanke mich für euer Interesse und sende viele Grüße an die gesamte Redaktion. Bitte richtet es alle aus.
Werde ich machen.
Noch ein Hinweis für alle. Bei WWDXC stellt unser Ehrenmitglied Michael Bethke die Sendungen bereit. Wer also jetzt was verpasst hat, der kann bei WWDXC abrufen, beziehungsweise das Interview von Manfred wird ja auch am Sonntag nochmal wiederholt. Vielen Dank, lieber Aleph.
Bitteschön. Und
noch Grüße an die ganze Redaktion.
Werde ich ausrichten. Dankeschön. Tschüss.
Danke auch. Tschüss.
Verletzungen heiliger Symbole durch die israelische Armee und die institutionalisierte Straflosigkeit. Die systematischen Angriffe der israelischen Armee auf die heiligen Symbole von Christen und Muslime bringen über offizielle Verurteilungen hinaus eine tiefe ideologische Krise und Verletzung des Völkerrechts mit sich. Experten betonen, dass entgegen der Verteidigung der als Einzelfälle die Angriffe auf das antike religiöse Erbe der Region einer Kultur institutionalisierte Straflosigkeit gegenüberstehen. Sie hören eine Zusammenfassung einer Analyse von Zeynep Çonka, verfasst für TRT World. Die israelische Armee sah sich erneut zu einer öffentlichen Erklärung gezwungen, nachdem Aufnahmen aufgetaucht waren, die die Respektlosigkeit eines israelischen Soldaten gegenüber einer Statue Mutter Marias im südlibanesischen Dorf Debel zeigten. Die Erklärung des Armeesprechers, wonach der Vorfall ernsthaft behandelt werde und das Verhalten des Soldaten von den Werten der Armee abweiche, war wortgleich mit der Stellungnahme, die vor etwa drei Wochen nach der Zerstörung einer Jesus-Statue ebenfalls im Libanon abgegeben wurde. Dass sich die offizielle Sprache der Verurteilung in ein derart repetitives und vorhersagbares Ritual verwandelt hat, führt dazu, dass sich bei den christlichen Gemeinschaften in der Region an Glaubwürdigkeit verliert. Experten zufolge ist das systematische Visieren christlicher Symbole und heiliger Stätten weniger eine Abfolge von Einzelfällen als vielmehr der Ausdruck einer bestimmten ideologischen Basis. Stefan Seiser, Experte für christlichen Zionismus, definiert den Zionismus als Ausdruck siedlerkolonialer Überlegenheit und stellt fest, dass dieses Verständnis durch Mechanismen von Apartheid, Beschlagnahmung und Isolation operiere. Zudem gibt er an, dass der Zionismus sich nicht durch ethnische Säuberungen und, falls erforderlich, Genozid ausbreiten könne. Laut Seiser ist die Herabwürdigung der einheimischen Bevölkerung und ihres Glaubens die Hauptursache für die seit einem Jahrhundert andauernde Zerstörung von Gebetsstätten. Im jüngsten Fall in Südlibanon wurde die 30-tägige Militärhaft, die den Tätern nach der Zertrümmerung der Jesusstatue auferlegt wurde, von der internationalen Öffentlichkeit als völlig unzureichend bewertet. Die Versammlung der katholischen Bischöfe des Heiligen Landes drückte in einer von Kardinal Pier Battista Pizzaballa unterzeichneten Erklärung tiefe Empörung und bedingungslose Verurteilung aus. Die Versammlung betonte, dass diese Taten nicht nur eine religiöse Beleidigung seien, sondern auch ein moralisches Versagen, durch das der Respekt vor der Würde anderer schwerer verletzt werde. Zudem veröffentlichten mehr als 150 jüdische Führer weltweit eine Erklärung, in der sie diese Tat als Entweihung des Namens Gottes bezeichneten und die christliche Welt um Entschuldigung baten. Professor Amalendo Mister von der Universität Lancaster weist darauf hin, dass in den anhaltenden Konflikten im Nahen Osten die wehrlosen christlichen Gemeinschaften die schwerste Last tragen. Mister bezeichnet die Zerstörung antiker Gebetsstätten und Symbole in den Geburtsstätten des Christentums als großen Verlust für die Weltgemeinschaft und erinnert die Staaten an ihre rechtlichen und ethischen Verpflichtungen zum Schutz dieses kulturellen Erbes. Israels Umgang mit religiösen Städten konkretisiert sich in den Dörfern Debel und Yarun. Die israelische Armee räumte Schäden an einem katholischen Kloster in Yarun ein, versuchte jedoch, sich der Verantwortung zu entziehen, indem sie behauptete, das Gebäude trage keine religiösen Kennzeichnungen. Abdu Abu Qasim, Direktor des katholischen Informationszentrums, wies die Verteidigung der Armee zurück und betonte, dass diese Strukturen keine Militärbasen, sondern Zentren des Friedens und der Bildung seien. Die Verstöße in der Region sind damit nicht erschöpft. Bei einem Angriff auf den Komplex der Heiligen Familienkirche, der einzigen katholischen Kirche in Gaza, gab es im Juli 2025 zivile Opfer. Auch die St. Porphyrius-Kirche, eine der ältesten Kirchen der Region, wurde zum Ziel von Angriffen, während Zivilisten dort Zuflucht suchten. Die Beispiele ließen sich beliebig fortsetzen. Nach Angaben des Datenzentrums für Religionsfreiheit wurden allein im Jahr 2025 in Israel 181 Belästigungsfälle registriert, die sich gegen christliche Institutionen und Symbole richteten. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 kamen 44 neue Fälle hinzu. Das Haager Abkommen von 1954 zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dessen Vertragspartner Israel ist, verbietet die vorsätzliche Beschädigung religiöser und kultureller Güter ausdrücklich. Experten betonen, dass symbolische Haftstrafen und klischeehafte Entschuldigungen die im Abkommen vorgesehenen rechtlichen Sanktionen nicht ersetzen können. Professor Mistra erklärt, dass die Zerstörung dieser Bauwerke, die von der UNESCO als gemeinsames Erbe der Menschheit anerkannt sind, moralische und menschliche Verbrechen darstellt. Dass das Dorf Debel angegriffen wurde, obwohl es zu einem Gebiet gehört, das Israel von Evakuierungsbefehlen ausgenommen hatte, widerlegt die These, dass die Verstöße versehentlich geschehen seien. Stefan Seiser plädiert dafür, dass die diskriminierende Ideologie, die dem Zionismus zugrunde liegt, international verurteilt wird und die Verantwortlichen wegen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt werden. Es wird beobachtet, dass die Solidarität zwischen den muslimischen und christlichen Gemeinschaften in der Region trotz dieser Teile- und Herrschertaktiken stärker ist als je zuvor. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Zusammenfassung des Artikels von Zeynep Chonka für TRT World über Verletzungen heiliger Symbole durch die israelische Armee und die institutionalisierte Straflosigkeit.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Turkey.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Saltu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Oldi Radio Glass Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turquie.
Esta es La Voz de Türkiye.
Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
Юфлет Зари и Тюркия.
Чели ши Туанчи Чешен Бонко Дентай.
Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
Да, да, Тюркия гаг радио да.
Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
Айч Радио Воча Тюркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия Овоза.
Гитлеяр Тюркияның теги радиосы.
Е Садай Тюркия.
Аңлаватканыңла Тюркия Овоза радиосы.
Эдо Ифонетис Тюркия.
Олди Радио Глаз Тюркия.
Гидарреди Амурият Тюркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
Este Radio Voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye Ovoz Radiosu.
@Türkiye hangi radyoya?
Oldu Radyo Blast Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
Köstliches aus dem Balkan.
In manchen Haushalten gibt es ein Tablett, das nur zu besonderen Anlässen zum Einsatz kommt. Nicht etwa, weil es teuer wäre, sondern weil es einen gewissen Standard und einen Geschmack verkörpert, der nicht alltäglich ist. Auf diesem Tablett ist Bayadera in ordentlichen Quadraten angeordnet. Alle sind gleichmäßig, glänzend und ihre Schichten klar voneinander abgegrenzt. Sie sind nicht übermäßig farbenfroh oder verziert, aber sie zeichnen sich durch etwas anderes aus. Ordnung und Klarheit. Bayadera duldet keine Improvisation. Jede Schicht muss ihren Platz haben. Obwohl Bayadera nicht ausschließlich bosnischen Ursprungs ist, hat sich dieses Dessert in fast jeder bosnischen Küche etabliert. Das macht es so bemerkenswert, denn im Laufe der Zeit wurde es adaptiert und hat sich einen hausgemachten Charakter angeeignet. Heute wird es zu Feiertagen, Silvester für Gäste und als Leckerbissen zum Kaffee zubereitet. Anders als viele andere Süßspeisen basiert Bayadera nicht auf Teig, sondern auf ihrer Schichtung. Die unterste Schicht ist meist dunkler und enthält Schokolade oder Kakao. Die obere Schicht ist heller und besteht aus Walnüssen oder Keksen. Es gibt keine separate Füllung dazwischen, aber der Farb- und Geschmacksunterschied erzeugt einen deutlichen Kontrast. Die Grundzutaten sind recht einfach. Zucker, Milch, Butter, zerbröselte Kekse oder Walnüsse und Schokolade. Die Anordnung dieser Zutaten entscheidet jedoch darüber, ob es sich um eine gewöhnliche Mischung oder eine echte Bayadera handelt. In vielen bosnischen Haushalten gilt eine ungeschriebene Regel. Die Schichten von Bayadera müssen klar erkennbar sein. Beim Anschneiden sollten sie gerade und deutlich voneinander abgegrenzt aussehen. Verschwimmen sie, gilt das als nicht gut. Auch wenn dies streng erscheinen mag, ist es genau das, was den besonderen Charakter von Bayadera ausmacht. Eine Geschichte aus Zenica veranschaulicht dies auf wunderbare Weise. Eine Frau war jahrelang für ihre köstlichen Desserts bekannt, doch Bayadera hatte sie noch nie zubereitet. Auf die Frage nach dem Grund antwortete sie, weil Fehler sofort auffallen. Eines Wintertages beschloss sie, es zu versuchen. Sie bereitete alles korrekt zu, doch beim Anschneiden waren die Schichten etwas durcheinander. Sie war unzufrieden und servierte die Torte ihren Gästen nicht. Stattdessen backte sie sie erneut. Auf die erneute Frage, warum es ihr so wichtig sei, antwortete sie, Bayadera soll nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen. Von diesem Tag an wurde Bayadera in diesem Haus nur noch selten gebacken, doch wenn es soweit war, wusste jeder, dass sie diesmal perfekt war. Die Zutaten für Bayadera sind 200 Milliliter Milch, 200 Gramm Zucker, 150 Gramm Butter, 300 Gramm zerbröselte Kekse oder Walnüsse, 100 Gramm Schokolade. Zuerst Milch und Zucker rührend erhitzen, bis sich der Zucker vollständig auflöst. Dann die Butter hinzufügen und glatt rühren. Die Masse halbieren. In eine Hälfte geschmolzene Schokolade oder zerbröselte Kekse geben. Das ergibt die dunklere Schicht. Die andere Hälfte bleibt heller und wird üblicherweise mit Walnüssen oder Keksen zubereitet. Die dunklere Schicht gleichmäßig in einer Backform verteilen, glatt streichen und leicht andrücken. Die hellere Schicht draufgeben. Auch hier ist eine glatte Oberfläche wichtig. Zum Schluss eine dünne Schicht Schokolade darüber gießen, das verleiht dem Dessert seinen Glanz. Nach dem Abkühlen in gleichmäßige Quadrate schneiden. Jedes Stück sollte sauber und ordentlich aussehen. Bayadera mag es nicht, wenn es unordentlich aussieht. In der bosnischen Tradition ist Bayadera oft eine sichere Wahl. Wenn man nicht weiß, was man zubereiten soll, macht man Bayadera. Nicht, weil es am einfachsten ist, sondern weil man weiß, wie gut es schmeckt. Genau diese Verlässlichkeit macht ihren Wert aus. Bayadera überrascht nicht, sie bestätigt. Wenn sie gut gemacht ist, weiß das jeder. Heute haben wir in Sevdalinka, also Köstliches aus dem Balkan, über ein Dessert gesprochen, das mit einfachen Zutaten einen anhaltenden Geschmack kreiert. Bayadera erinnert uns daran, dass Geschmack nicht nur in den Zutaten liegt, sondern auch in ihrer Anordnung. Wir sagen guten Appetit und auf Wiederhören.
Köstliches aus dem Balkan.
Street Food Türkiye.
Werte Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten, merken Sie sich den 21. Mai 2026 vor. Denn an diesem Tag beginnt die Woche der türkischen Küche, die unter der Schirmherrschaft von Emine Erdoğan, der Ehefrau von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, veranstaltet wird. Das Event, das in diesem Jahr bereits zum 5. Mal organisiert wird, steht unter dem Motto »Ein Erbe an einem Tisch« und dauert bis zum 27. Mai. Im Rahmen dieser besonderen Woche wird der jahrhundertealte kulturelle Reichtum der türkischen Cuisine der ganzen Welt erneut nähergebracht. Wenn Sie bereit sind, beginnt jetzt unsere Gaumenreise, deren Duft sich von Ihren Ohren bis in Ihr Herz ausbreiten wird. Bleiben Sie dran und schenken Sie uns Gehör. Merhaba, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchten wir Ihnen das Kartoffelgericht Kumpir vorstellen, bei dem es an köstlichen und sättigenden Zutaten nicht mangelt. Sie hören zum ersten Mal von Kumpir? Dann sind Sie genau richtig. Denn in dieser Sendereihe stellen wir leckere Mahlzeiten für unterwegs Made in Türkiye vor. Auf der heutigen Speisekarte der Kumpir. Der Begriff Kumpir wird in einigen Teilen Anatoliens für Kartoffel verwendet. Zugleich handelt es sich um eine Straßenspezialität, bei der eine im Ofen gebackene oder gegrillte Kartoffel mit reichlich Zutaten serviert wird. Bevor wir jedoch auf diesen Straßensnack näher eingehen, möchten wir etwas über die Geschichte der Kartoffel erzählen. Die Bekanntschaft mit der Kartoffel auf türkischem Boden reicht nicht allzu lange zurück. Diese stärkehaltige Knolle wurde im 16. Jahrhundert in Südamerika entdeckt und verbreitete sich langsam auf der ganzen Welt. In der osmanischen Küche hielt sie in den 1850er Jahren Einzug und wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Anatolien vermehrt angebaut. Heute ist die Kartoffel aus der türkischen Küche nicht mehr wegzudenken. Nach Brot darf vor allem die Kartoffel auf dem Esstisch nicht fehlen. Die allgemeine türkische Bezeichnung für Kartoffel ist Patates und ähnelt überraschenderweise der englischen Bezeichnung Potato. Das hat natürlich einen Grund. Die Spanier entdeckten die Kartoffel im Inka-Reich. Die Inka nannten die Kartoffel Papa und die Süßkartoffel Batate. Aus diesen beiden ähnlichen Begriffen leiteten die Spanier das Wort Patata ab. Das zeigt, dass die Begriffe, die wir heute verwenden, ebenso wie viele Gerichte Spuren vergangener Zivilisationen tragen. Der Begriff Kumpel hingegen hat eine ganz andere, bemerkenswerte Geschichte. In vielen Balkansprachen ähnelt die Bezeichnung für Kartoffel dem Wort Kumpir. So heißt Kartoffel zum Beispiel auf Mazedonisch Kompir, auf Serbisch, Bosnisch und Slowenisch Krompir, auf Kroatisch Krumpir und auf Ungarisch Krumpli. Als Ergebnis kultureller Interaktion setzte sich diese Bezeichnung auch im Türkischen durch. Das ist ein natürlicher Prozess, da sich diese Länder in der unmittelbaren geografischen Nähe des heutigen Türkiyes befinden und in der Vergangenheit Teil des Osmanischen Reiches waren. Doch die Geschichte von Kumpir geht doch weiter. Was würden Sie sagen, wenn wir Ihnen mitteilen, dass die ursprüngliche Bezeichnung auf das Deutsche zurückgeht? In Süddeutschland wird die Kartoffel nämlich auch Grumbiere, Grumbir oder Krumpir genannt. Diese Begriffe bedeuten im Hochdeutschen Grundbirne. Durch Migrationsbewegungen Ende des 17. Jahrhunderts gelangte dieses Wort vermutlich auf den Balkan. Dort verwandelte sie sich im Laufe der Zeit zu Krompir und Krumpir. Die Balkantürken übernahmen diese Begriffe, passten es als Krumpir an und verbreiteten es in ganz Anatolien. Werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung von Kumpir als Imbiss. Der heutige Streetfood-Klassiker trat erstmals 1991 in Ankara in die türkische Gastronomie-Szene ein. Damals war die Ofenkartoffel in Europa bereits ein beliebtes Gericht. Die frisch aus dem Ofen genommene Kartoffel wurde mit Butter und Käse serviert. In Ankara jedoch wurde diese Speise zusätzlich mit Wurst und russischem Salat angereichert. Als das Gericht später in Istanbul populär wurde, erreichte die türkische Interpretation der Ofenkartoffel eine ganz neue Ebene. Sie wurde mit unterschiedlichsten Vorspeisen und Beilagen kombiniert und nahm so ihre heutige Form an. Nun kommen wir zum appetitlichsten Teil. Stellen Sie sich eine goldbraune Kartoffel vor, außen knusprig, innen weich und saftig, frisch aus dem Ofen. Sie wird in der Mitte aufgeschnitten und mit Salz, Butter und Käse vermischt, bis sie die Konsistenz eines Pürees hat. Danach wählen Sie die Zutaten, die in Ihren Kumpir kommen sollen. Die Auswahl ist groß. Wurst, eingelegte Gurken, Mais, russischer Salat, feiner Bulgur mit Tomatenmark, schwarze und grüne Oliven, Joghurt, Vorspeisen wie Haidari sowie natürlich Ketchup und Mayonnaise. Dieser Straßenimbiss made in Türkiye macht definitiv Appetit. Was wünschen Sie sich auf Ihren Kumpir?
Street Food Türkiye.
Abschluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Das Regionalberufungsgericht Ankara hat entschieden, dass die Kontrolle über die größte Oppositionspartei für Türkiye, die Republikanische Volkspartei, kurz CHP, nach der Annullierung des 38. Ordentlichen Parteikongresses vom November vorläufig wieder an den früheren CAP-Vorsitzenden Kemal Kılıçdaroğlu und dessen Parteiführung übergeben soll. Außenminister Hakan Fidan wird am NATO-Außenministertreffen in Schweden teilnehmen. Somit geht die deutschsprachige Sendung der Stimme von Türkei zu Ende. Die Sendung wurde von Alev Arman und Hüseyin Bol moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer, Türkiye'nin Ses Radyosu.